Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Pater Nikodemus Schnabel ist promovierter Theologe, Liturgiewissenschaftler, Ostkirchenkundler und Benediktinermönch. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben, Pater Nikodemus, insofern eine gemeinsame Corona-Vergangenheit, als wir schon mal, ich glaube, für Ende April verabredet waren. Dann ist dieses Virus dazwischen geknallt und Sie sind in Belgien gestrandet. Warum?
Das ist richtig. Naja, Corona ist die Antwort. Ich meine, Belgien war eh schon immer mal auf dem Plan, um mal Französisch zu lernen. Man kann sagen, es war so ein großer Traum, weil die offizielle Amtssprache der Kirche in Jerusalem, des Lateinischen Patriarchats, ist Französisch.
Ja.
Und die meisten Ordensleute sprechen Französisch und ich habe für meine Doktorarbeit viel Französisch gebraucht. Mhm. Französisch lesen war kein Thema, aber eben sprechen ist was anderes. Und es war so ein Wunsch, war auch ein Zeitraum, weil im Sommer eigentlich schon längst, wie gesagt, Corona hat alles verschoben, werden neue Aufgaben auf mich zugekommen. Die kommen auch auf mich zu, nur verschiebt sich nach hinten gerade. Und deswegen dachte ich, so eine Kurzsprachenaufenthalt in Belgien. Aus diesem Kurzsprachenaufenthalt ist jetzt seit März, ja, ein paar Monate geworden.
Das heißt, Ihr Französisch ist erstklassig inzwischen?
Ja, ich hoffe. Ja, okay. Ich glaube, es ist, ich kann mich verständigen. Ja.
Ansonsten, was Jerusalem angeht, das ist das Kloster oder auch die Lokalität, in der Sie viele Jahre gelebt haben. Jetzt also Belgien als Zwischenstation in einem Kloster, in einem Benediktinerkloster. Hatten Sie mit Corona zu tun? Sind Mitbrüder von Ihnen möglicherweise an Corona erkrankt?
Genau, wir hatten viel mit Corona zu tun, aber zum Glück nicht in dem Sinn, dass es Infektionen gab im Kloster. Das Kloster nennt sich Saint-André de Clerlande, ist in Wallonisch-Brabant. Man muss sich das vorstellen, ich lebe so im Brandenburg Belgiens. Also um Brüssel herum gibt es Brabant und ich lebe eben im Wallonisch-Brabant, im französischen Teil von Brabant, ganz in der Nähe von Brüssel, Nähe von Waterloo, das man vielleicht noch kennt vom Namen her. Und tatsächlich die Brüder, es gibt auch einen Arzt im Kloster und sind sehr stark in der Seelsorge für Altenheime, Krankenhäuser. Und die Brüder waren wirklich an allererster Front, wirklich Menschen beizustehen, zum Beispiel Krankenkommunion zu bringen, seelsorgerlich beizustehen. Ja, und das war täglich Thema am Kloster.
Wie ist Belgien bislang durch diese Pandemiekrise gekommen?
Eher nicht so gut.
Warum?
Das muss man sagen. Ja, die Belgier analysieren das selbst so. Es gibt halt dieses sehr komplizierte föderale System in Belgien. Es gibt ja einerseits sagen die belgische Regierung, dann gibt es aber noch die Regierung von eben Flandern, von Wallonien, von Brüssel-Kapital. Es gibt ja verschiedene Sprachgemeinschaften. Das war einfach so, der eine sagt Hü, der andere sagt Hot und das war nicht unbedingt immer hilfreich.
Corona, die Corona-Pandemie als Strafe Gottes. War das jemals in Ihrem Denken, in Ihrem Bewusstsein ein Thema?
Nein, also das war tatsächlich kein Thema. Und ich glaube, ich kenne auch keinen ernstzunehmenden Religionsvertreter oder Vertreterin, die das behauptet. Die Frage ist, dieses genaue Gegenteil immer zu sagen, ja, es hat irgendwie so gar nichts mit Gott zu tun, finde ich dann auch schwierig. Also ich glaube, die Thema war, was ich gespürt habe eine ganze Zeit, ich habe auch sehr, sehr viel telefoniert, sehr viel E-Mail-Kontakt gehabt, sehr viel über sozialen Medien, ist die Frage so einer Hilflosigkeit. Und ich glaube, jetzt theologisch gesehen ist Corona ein Schock für uns Menschen, dass wir nicht alles in der Hand haben. Und ich glaube auch dieses Übervertrauen in Wissenschaft, in Technologie, in wir können die Welt handeln. Und auf einmal so ein kleiner Virus zeigt uns, wir haben die Welt nicht in der Hand.
Auf der anderen Seite, wenn ein neues Virus entsteht mit diesen Folgen, mit diesen dramatischen Folgen und mit diesen vielen Todesfällen, wem, wenn nicht den Medizinern und den Wissenschaftlern, soll man glauben?
Nein, absolut. Ich möchte jetzt überhaupt kein Bashing machen gegenüber der medizinischen und pharmakologischen Wissenschaft. Das ist alles sehr, sehr löblich und gut. Und ich bete auch da ernsthaft dafür, dass wir das alles gemeinsam auch in den Griff bekommen. Nur die Frage ist, glaube ich, schon, es gibt ja, sag ich mal, so eine Art Populärathismus, der sagt, ich glaube an die Wissenschaft. Sag mal, das ist so ganz plakativ. Und der sagt, naja, was brauche ich Gott? Ich habe die Wissenschaft. Und dann einfach auch nochmal klar zu machen, dass echte Wissenschaft sagt, wir sind auf dem Weg und suchen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Pater Nikodemus Schnabel, ein Mann, der aus Stuttgart kommt, Stuttgart geboren, aber ich glaube eher Fulda aufgewachsen in dieser Ecke.
Genau, ein paar Mal umgezogen, meine Mutter ist Schauspielerin und wie das so ist, wo sind die Bühnenengagements und dann tatsächlich war dann mein Ziehvater, war ein Künstler, polnischer Künstler, und da ging es tatsächlich darum, wo die Kunststation gerade ist, und ich durfte einmal in einer umgebauten Autowerkstatt, einmal in einer Schule, einmal in einer Mühle, es war eine ganz spannende Kindheit. Ja.
Wie oft sind Sie umgezogen als 14 Kind?
14 Mal insgesamt.
14 Mal?
Aber man muss dann sagen, jetzt nicht durch die halbe Welt, sondern es war dann zum Schluss sehr stark in Hessen.
Okay. So, da sehr viel. Frühes Scheidungskind?
Genau, ganz frühes Scheidungskind, genau.
Mit schwerer Traumatisierung, Fragezeichen.
Das können jetzt andere beurteilen. Vielleicht sagen viele, das ist Mönchtum, die auch.
Ich muss Sie trotzdem ganz kurz unterbrechen, weil wir eine wichtige Warnmeldung gerade reinbekommen haben.
Achtung Autofahrer auf der 81 Heilbronn-Würzburg. Zwischen dem Kreuz Weinsberg und Neuenstadt kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Auf der A81 Heilbronn-Würzburg zwischen dem Kreuz Weinsberg und Neuenstadt ein Falschfahrer. Fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig.
Was für eine christliche Symbolik, Pater Nikodemus. Wir reden über Traumatisierung und in dem Moment kommt die Farbe Rot. Rot für Falschfahrer.
Ja.
Also keine wirklich nachvollziehbare.
Nein, also ich glaube nicht. Also ich würde sagen, ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut, und ich glaube, Menschen, die mir begegnen, haben nicht das Gefühl, dass ich schwer traumatisiert bin. Ich glaube schon, was dazu gehört, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich, wenn man beim Thema Glaube ist, dass man zugibt, dass man auch Verletzungen hat, dass die Biografie nicht immer rund ist. Und ich sage jetzt mal ganz provokativ, es gibt tatsächlich nichts Anstrengenderes als Menschen, für die schlimmste Erfahrung mal ein grippaler Infekt war. Also ich glaube, so richtig Erschütterung im Leben, auch irgendwie, wenn das Leben einen auch Wunden schlägt, das ist im Moment ist das brutal, und ich will jetzt auch gar nicht das zynisch verklären, aber ich sag mal, es gehört auch zum Leben dazu, dass das Leben nicht immer nur Sonnenschein ist.
Wie alt waren Sie, als klar war, Sie wollen Mönch werden und in einen Orden gehen, und wie geschockt war Ihre Umwelt?
Das Mönchtum, das kommt relativ spät erst. Also ich bin jetzt nicht so ich habe überhaupt keine kirchliche Karriere. Ich bin ja nicht irgendwie so Ministrant, Oberministrant. Also ich habe mich erst mit 13 überhaupt für den Glauben entschieden. Und so mit dem Abitur kam die Idee, mal Priester werden. Mhm. Das Mönch werden, durch die Jerusalemer Zeit. Wir haben ja ein Studienjahr in Jerusalem, das theologische Studienjahr. Ja, ich war so 21.
Ja. Theologiestudium war für Sie klar, da gibt es aber immer noch zwei Optionen. Entweder man geht den Weg in ein Kloster, oder man wird beispielsweise Religionslehrer. Wäre auch eine Option.
Es gibt ja alles, genau. Also erstmal, Theologie ist immer ein total faszinierendes Studium, was ich jedem auch empfehlen kann, weil das ist ein sehr breites Studium und man kann als Theologe oder Theologin sehr, sehr viel werden. Mhm. Und für mich tatsächlich war die Option, geht man in die Wissenschaft oder geht man in die Politik, oder ich meine, man kann mit dem Studium erstmal vieles machen, oder bleibt man wirklich bei Kirche intensiv. Da war zuerst die Idee, Priester werden, und dann halt Mönch werden, ist vielleicht der skurrilste Weg damit.
Ja. Wie hat Ihre Mutter reagiert, als Sie ihr gesagt haben, dass Sie diesen skurrilsten Weg gehen werden?
Ja, sagt, meine Mutter ist Schauspielerin, und ich sag mal, das ist verrückt genug. Also in dem Sinne, genau, weil ich glaube, das, was ich tue, ist gar nicht so weit weg von einer Künstlerbiografie oder einem Künstlerleben. Und das passt schon. Ich glaube, wie alle Mütter geht es darum, ist der Sohn glücklich, ist das Kind glücklich?
Sie auch hinterfragt.
Ja, selbstverständlich. Also ich meine, sie ist durchaus auch bis heute eine sehr kritische, mir gegenüber eingestellte Person, die mir auch immer Feedback gibt und immer relativ klares Feedback. Und meine Mutter ist durchaus jemand...
Kritisch auch gegenüber auch der katholischen Kirche und der Institution des Vatikan?
Gegen alles Mögliche. Gegen alles Mögliche. Wenn ich meine, ich bin ja immer wieder in den Medien mal und äußere mich auch. Und ich kann immer davon ausgehen, von meiner Mutter gibt's Feedback.
Gut, also Theologiestudium, dann mit 35, glaube ich, die Priesterweihe. Ja, ein Weg, der außerordentlich spannend war. Pater Nikodemus Schnabel, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, warum haben Sie sich eigentlich Nikodemus ausgesucht als Mönchsnamen?
Genau, ist mein Ordensname, sonst heiße ich ja Claudius, ist mein Taufname. Das ist so ein Prozess. Also der Abt hat so drei Namen, hat selbst drei Namen, dann einigt man sich. Das ist die Theorie, die Praxis war, ich hatte einen Namen, der Abt hatte keinen, haben uns auf den geeinigt, der im Raum stand.
Und warum haben Sie sich Nikodemus ausgesucht?
Genau, es ist ein biblischer Heiliger, also er ist halt einer der Totengräber Jesu. Er ist einer, der halt im Johannes 3, kommt im Johannesevangelium vor, eine wichtige Figur, der eigentlich intellektuell versucht, in Jesus ein Gespräch über den Glauben zu verwickeln, aber eigentlich scheitert. Und das ist, und dann ist ein ganz spannend, und ist eigentlich der Heilige des Karsamstags. Er kommt zum Glauben nach der Katastrophe des Kreuzes vor der Auferstehung. Und ich finde, er ist ein Heiliger, eine Person, die mir sehr, sehr viel sagt und mit der ich noch lange nicht fertig bin.
Das heißt, die sehen sich selbst auch als einen intellektuellen Typ, der durchaus auch mal scheitern darf?
Naja, total. Also ich glaube, das ist, ich bin, glaube ich, schon auch so ein Kopfmensch. Und ich würde sagen, so die emotionale Ressource, die zuzulassen und auch zuzugeben, Kopf ist nicht alles und Glaube, ich glaube, wie auch das ganze Leben, wie Liebe, ist keine Kopfsache, sondern da muss das Herz mit, da muss der ganze Mensch mit, und ich glaube, immer wieder auch scheitern dürfen intellektuell, um emotional auch zu wachsen. Ja, absolut, das ist eine große Baustelle.
Bedeutet Scheitern auch, Zweifel an Gott zuzulassen?
Total. Also ich würde sagen, das ist, das geht ineinander. Also das ist, ich sag mal, wie eine echte, also ich bin ja Gottsucher von der Definition, wie mein Ordensvater Heilig Benedikt das sagt. Gottsuche ist wie eine Beziehungssuche. Und ich glaube, auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung geht es darum, mit dem anderen nie fertig zu werden. Ja. Sondern, und wenn man mit Menschen spricht, die in einer Beziehung leben, ist genau dieses. Es gibt diese Verliebtheit, die Begeistertheit. Es gibt auch die Erfahrung von, wer ist dieser komische Mensch neben mir im Bett? Diese Fremdheit. Und ich glaube, immer wieder sich neu auf den Weg machen, nie in den anderen Menschen eine Schublade stecken, auch Gott nicht eine Schublade stecken, sondern das ist diese Bewegung der Gottsuche, die so wie eine Achterbahnfahrt zwischen Zweifel, Glauben, Vertrauen, Lieben, Geborgenheit, Unverständnis. Ist was ganz, ganz Spannendes.
Sind Sie, was den lieben Gott angeht, noch auf der Suche oder haben Sie ihn gefunden?
Total, total. Ich bin nicht wie in einem Labyrinth, wo ich sage, wo ist denn liebe Gott? So Art Topf schlagen, jetzt habe ich ihn. Nee, das ist nicht mit Gottsuche gemeint. Natürlich gibt es ein Grundergriffensein von ihm, wie bei einer Beziehung, wie einer Verliebtheit. Man hat sich ja verliebt. Aber dann fängt ja diese Beziehung an. Und da muss ich sagen, ich bin noch ganz am Anfang, stärker zu verstehen, zu erkennen, zu fühlen, was Gott wirklich will von mir. Was er ist, was er für mich ist, was ich bin, was mein Leben ist. Also so spannend, da bin ich noch ganz auf dem Weg.
Erkennen Sie auch Momente, wo Sie möglicherweise in einer gewissen Schockstarre sich fragen, ob es diesen Gott überhaupt gibt?
Das sind ganz radikale Zweifel. Die tauchen auch mal auf, vielleicht ganz kurz, in Sekundenschnelle, aber sie sind nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich hatte jetzt monatelang solche totale Dunkelheitphasen. Aber ich kenne natürlich schon auch die Fragen, was ist, wenn das alles überhaupt nicht wahr ist, dann ist mein ganzes Leben hochskurril, ist mein ganzes Leben absurd, was ich tue. Und ja, sag mal, wie gesagt, Glaube ist, ich kann das einfach nicht sagen, das ist, also vielleicht am besten zu vergleichen, wirklich wie in einer echten Beziehung, wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung, weil ich glaube, das kennen ja wirklich viele Menschen, dieses, ich glaube, es gibt dieses Kaputtmachende, ich sag mal, das Rezept, eine Beziehung gegen die Wand zu fahren, ist, den anderen eine Schublade zu stecken. Ich kenne dich, ich weiß dich, du überraschst mich nicht mehr. Oder auf dem Weg zu bleiben, wirklich immer wieder neu zu ringen und vielleicht auch Phasen zu haben, wo man überhaupt nichts versteht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Theologen und Benediktinermönch Pater Nikodemus Schnabel. Wann, Pater Nikodemus, gehen Sie zurück nach Jerusalem?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe möglichst bald. Ich habe mittlerweile richtig Heimweh. Also gibt das zu, mir fehlt mein Kloster, mir fehlt auch meine Wahlheimat. Auch wenn ich immer so eine, sagen wir mal, so Hassliebe habe. Ich glaube, so normal zu Jerusalem ist eben eine komplizierte Stadt. Aber ich vermisse sie. Die Frage ist die Visapolitik. Also ich bin verantwortlich für unser theologisches Studienjahr. Wir haben ja seit den 70er Jahren was ganz Spannendes, was in Deutschland gar nicht gibt. Ein Intensivprogramm, wo evangelische und katholische Theologiestudierende gemeinsam zusammen studieren. Theologie, ganz intensiv. Mit den Schwerpunkten Islam, Judentum, Archäologie, Ostkirche, Ökumene und alles. Und dieses Studienjahr ist eigentlich immer von August bis April. Jetzt haben wir schon durch Corona gesagt, wir lassen es erst im September beginnen, Mitte September. Und jetzt ist genau die Frage, wir brauchen einen speziellen Visumtyp, eben Studentenvisa. Okay. Und wir warten jetzt ab Anfang August, wie Israel damit umgeht. Es sieht nicht schlecht aus. Es gibt Signal, dass Israel Visa ausstellt für Studenten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Anfang August, möglichst schon bald, ich denke in 2-3 Wochen, für mich ist auch wieder nach Hause gehen.
Wobei, was Israel angeht, die ja relativ heftig betroffen sind von einer aktuellen zweiten Corona-Welle.
Extrem. Israel und Palästina auch natürlich, die hängen ja immer zusammen. Da sind sie, sag ich mal, so sehr das politisch schwierig ist, die Gesundheit kennt da keine Staatsbürgerschaften, keine Religion. Ja. Das heißt, wir haben die zwei Schwerpunkte, Jerusalem, aber auch Hebron und Palästina. Auch Tel Aviv natürlich gibt es Hotspots. Ja, das sieht schwer aus. Wir sind knapp davor, 2000 Fälle neu pro Tag. Und das ist halt wirklich für ein relativ kleines Land. Das ist, also für Touristen ist klar keine Chance. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, sie wollen mal wieder. Also da ist jetzt bis September keine Chance. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich sehe das auch mit Sorge.
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Ihr Kloster, weil sie von Einnahmen abhängig sind, die im Wesentlichen von den Touristen kommen.
Absolut. Also es hat doppelte Auswirkungen. Also erstmal, wir sind ja da für die Pilgerinnen und Pilger. An guten Tagen, wir haben ja zwei Klöster, Domizio in Jerusalem, Tabgha am See Genezareth. Mhm. Und wir haben an guten Tagen 5000 Pilgerinnen und Pilger. Und das ist eigentlich auch unsere Berufung, für die da zu sein. Die kommen nicht. Die sind natürlich aber umgekehrt auch unsere wichtigste Einnahmequelle. Das heißt, finanziell ist für uns gerade eine ganz, ganz schwierige Situation. Und noch bitterer, wir sind natürlich auch ein Anlaufpunkt für viele Menschen im Land, gerade für die Christen, die finanziellen Bedrängnis sind. Und das heißt, die Not wächst. Das heißt, uns geht's dreckig, aber die Menschen, die uns anvertraut sind, geht's noch dreckiger.
Seit ich journalistisch denken kann, gibt es diesen riesengroßen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Und seit ich denken kann, gibt es keine Lösung. Warum nicht?
Ja, das ist sozusagen immer die Frage aller Fragen. Ich glaube einfach, weil in diesem Land, ich will es auch positiv sagen, weil da so viel Sehnsucht drin steckt. Es ist einfach ein Land, was so stark aufgeladen ist. Es ist einfach, Juden bekommen leuchtende Augen, Jerusalem einfach eine Sehnsuchtsstadt, Muslimen bekommen leuchtende Augen, eine Sehnsuchtsstadt, Christen auch. Es ist einfach eine Stadt, die erstmal sehr positiv ist, also gerade auch das ganze Land. Es ist positiv aufgeladen, aber natürlich auch, wo viel Emotion drin steckt, viel Sehnsucht, steckt natürlich auch viel Konfliktpotenzial drin. Ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass auf beiden Seiten die Hooligans der Religion, die den ganzen Kuchen für sich allein haben wollen, die nicht teilen wollen, die eigentlich eben nicht irgendwie gucken, wie man dieses faszinierte Mischung eigentlich beibehält, dass die leider auf allen Seiten ja an Fahrt gewinnen, die sozusagen durch irgendwelche Identitätsdiskurse, durch Abgrenzung, weil der andere ist ja der Feind, der mir böse ist, auch durch Dämonisierung und Dehumanisierung, also ich meine, ja, und ich glaube, dieses Land braucht einfach vielleicht, ich meine, gut, vielleicht ist jetzt auch eine Phase, wo man vielleicht wieder auch spürt, man ist doch miteinander so verwoben. Man kann nur gemeinsam die Zukunft gehen und nicht gegeneinander.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Pater Nikodemus Schnabel, der mit Unterbrechungen seit 2003 in einem Benediktinerkloster in Jerusalem lebt und arbeitet. Das ist ja auch das Motto der Benediktiner, ora et labora, beten und
Et legge und arbeiten. Eigentlich und studieren, das gehört noch dazu.
Gehört noch dazu, wird aber oft unterschlagen, glaube ich.
Ja, genau, von anderen, aber nicht von uns. Also wir haben alle Großbibliotheken und das weiter fortbilden und eintauchen und lesen, studieren, sich informieren, gehört ganz wesentlich dazu als Benediktiner.
Ihr Kloster, Sie persönlich, auch Ihre Mitbrüder waren in der Vergangenheit ausgesetzt Angriffen, auch Übergriffen von ultraorthodoxen Juden. Warum?
Ja, so ganz stimmt das nicht. Man muss sagen, das waren von nationalreligiösen Juden. Da sozusagen auch ein kleiner extremistischer Zweig. Ich finde das ganz wichtig, weil ultraorthodox, sag ich mal, man hat manchmal das Gefühl, man darf gegen eine Gruppe von Juden hetzen, ohne Antisemit zu sein. Das sind diese Ultraorthodoxen, das sind halt diese Schwarz-Weißen, weil die gehen halt nicht zur Armee. Das sind die oft sehr, sehr viele Kinder haben, oft auch von Transferleistungen leben. Die sind uns gegenüber, weil ich sag mal, die flippen aus, wenn eine Frau Minirock durch ihr Viertel läuft. Da können die unangenehm sein. Ich als Mönch, ich bin koscher angezogen, ich bin für die kein Problem. Das Problem sind die Leute, und das ist aber, sag mal, ein allgemeines Problem, die, was wir so nationalreligiös nennen, die so ein bisschen, sag ich mal, Politik religionisieren und so ein bisschen sagen, ja, Gott will das so. Und die so eigentlich noch besser als Gott wissen, was Gott genauso will. Und das sind die, und das ist eine kleine Splittergruppe, also auch nicht alle Nationalreligiösen, die halt diese Hügeljugend auch und Amos Oz hat immer jüdische Neonazis genannt. Das sind die, die halt sagen, Israel den Juden, nicht Juden raus. Und tatsächlich, die spucken uns auch an, die gehen uns verbal an. Die haben tatsächlich auch Brandanschläge schon verübt auf uns. Ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe. Ich will die auch nicht wichtiger nehmen, als sie sind. Weil de facto sehr, sehr viele Juden haben gerade nach dem verheerenden Brandanschlag auf Tapka, das war damals 2015, uns ihre Solidarität gezeigt. Und es gab sogar Synagogengemeinden, die haben Geld gesammelt zum Wiederaufbau eines Klosters.
Was macht das trotzdem mit einem, wenn man an seiner Hauswand liest, Christen zur Hölle, Tod den Feinden Israels?
Ja, dass es da einen nicht gut geht, ist klar. Also ich erinnere mich, die Graffitis, gerade da, wo diese Graffitis, da waren 16 Graffitis an einem Sonntag im Morgen und ich stand der Eucharistiefeier vor dem Gottesdienst. Dann habe ich gesagt, okay, es haben alle mitbekommen. Und dann habe ich gesagt, es gibt ein Messbuch, eine wunderbare Messe für die, die uns hassen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir beten jetzt für die Menschen, weil ich glaube, das ist die wahre Antwort, zu sagen, dieses Aufgewühltsein, jetzt nicht so ein Selbstmitleid, jetzt nicht so den Finger, die bösen anderen, sondern einfach sagen, okay, man ist jetzt Opfer von Hass geworden und eigentlich die Menschen, das ist ja eigentlich traurige Menschen, die so Hass im Herzen haben, dass das zu solchen Reaktionen führt, die vor Gott zu tragen.
Fühlen Sie sich in solchen Situationen dann vom israelischen Staat, auch von der israelischen Polizei geschützt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich sag mal, von der Gesellschaft gibt es eine große, also Israel hat eine wunderbare Zivilgesellschaft, bin ich ganz großer Fan. Ich sag mal, von der politischen Seite muss man ehrlich bekennen, natürlich auch wenn man schaut, wie die Koalitionen oft zusammengesetzt sind, gerade nationalreligiöse Parteien sind oft Teil der Koalition und es gibt da schon bei manchen Parteien Hemmnisse, einfach auch Ross und Reiter zu nennen, dass es auch so etwas gibt wie jüdische Terroristen, sagen wir es mal so. Ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wie war Ihr Ausflug in die Politik, Pater Nicodemus?
War super, super spannend. Ich bin total dankbar dafür, dass das Auswärtige Amt so mutig war, sozusagen so einen sehr skurrilen Mitarbeiter, eben einen Mönch als Berater sich zu holen.
Für ein Jahr?
Für ein Jahr, genau. Das war sozusagen mein Sabbatical. Ich war ja Oberer meines Klosters, Prioradministrator. Und als ehemaliger höherer Oberer muss man ein Jahr ein Sabbatical machen. Das hat das Auswärtige Amt mitbekommen und hat mich eben gefragt, die Abteilung Kultur und Kommunikation, ob ich nicht in dem Referat Religion und Außenpolitik als Berater das mit aufbauen will. Es gab vor diesen Friedensstab, den Arbeitsstab Friedensverantwortung der Religion. Aha. Den kannte ich schon und durfte mit denen auch so mitarbeiten, eben als Mönch in Jerusalem. Und das war schon spannend, sag mal, diese Riesenmaschinerie des Auswärtigen Amtes Einblick nehmen zu dürfen und dann tatsächlich mit sensibilisieren zu dürfen für den Faktor Religion. Weil ich glaube, das ist immer wichtig. In Deutschland sind die ganzen Diskussionen auch jetzt wieder aktuell. Religion nimmt ab, Kirchenaustrittszahlen, es wird alles weniger und man klagt auf hohem Niveau. Weltweit wird Religion immer wichtiger. Wir haben also 84% der Menschheit sind religiös, Tendenz steigend, stark wachsend. Das heißt, der Faktor Religion ist unglaublich wichtig. Und gerade in einem Deutschland, was immer säkularer wird, ist die Kompetenz für den Faktor Religion weltweit unglaublich wichtig, dass wir nicht blind werden.
Ich wollte gerade sagen, die Tendenz in Deutschland scheint mir eher eine andere zu sein.
Absolut.
Wenn man sich auf die
Aber eben weltweit sieht es anders aus. Und das ist so wichtig, dass wir nicht unsere, sag ich mal, Situation in Deutschland verwechseln mit der weltweiten Situation. Aha. Sondern weltweit, muss man wirklich sagen, ist Religion immer wichtiger. Und die ganz großen Fragen der Menschheit, die wir haben, zum Beispiel sei es Klima oder sei es Migration, können wir nur lösen mit den Religionen, nicht gegen die Religion.
Was haben Sie in diesem einen Jahr im Auswärtigen Amt über Politik und über Spitzenpolitiker gelernt?
Dass es Menschen sind und dass in der Politik auch sehr, sehr viel ankommt auf menschliche Beziehungen, auf das Du und Du und wirklich, und dass man, glaube ich, auch wenn Menschen Politiker kritisieren, immer wissen sollen, das sind keine Maschinen, das sind keine Roboter, das sind Menschen aus Fleisch und Blut, wo sehr, sehr viele mit einer wirklich Form von Berufung, mit einer Leidenschaft dem nachgehen. Und natürlich auch Fehler machen und auch suchen sind und auch kritikfähig sind. Und ja, also es ist sehr, sehr auch tröstlich zu erleben, wie menschlich sehr viele Politiker einfach sind. Und Menschen bleiben in diesem Betrieb, der doch oft auch sehr brutal ist, der so oft auch sehr viel Stress mit sich bringt, der viele Abstimmungsprozesse mit sich bringt, viele Kompromisse erfordert. Das ist schon spannend.
Wie gehen Spitzenpolitiker mit dem Druck und mit dem Stress und mit der medialen Dauerbeobachtung um?
Sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt manche, die die haben einfach, sag ich mal, vielleicht auch manche durch den Glauben, durch Familie, durch Freunde, haben ein Feld, wo sie auftanken können. Und ich glaube, manche sagen dann auch, es reicht mir, es ist auch gut. Und sagen dann, ich kann auch nicht mehr. Ich glaube, es gibt da nicht die Antwort, aber das stimmt schon. Der Druck ist enorm und gerade, sage ich mal, durch die sozialen Medien, dadurch, dass, sag mal, jeder, früher hat man am Stammtisch gelästert, heute kann jeder sozusagen die Welt rausposaunen und sich, sag mal, auskotzen. Und das ist schon, also dieser Beruf ist immer stärker ein Beruf, der unter Druck ist.
Ja. Gibt es den einen oder die eine, von der Sie sagen würden, hat mich besonders beeindruckt?
Oh, das möchte ich jetzt, ich meine, wir haben sehr, sehr, sehr viele beeindruckende Politikerinnen und Politiker. Ich muss sagen, was ich sagen kann, durch alle Parteien gibt es wirklich wunderbare Menschen, die wirklich für mich leidenschaftlich verkörpern, dass sie sowas für eine Berufung haben, dass sie sagen, ich bin Politikerin, Politiker für die Menschen, für andere und nicht, weil ich es jetzt für mein Ego brauche oder weil es irgendwie mit Ruhm verbunden ist.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen jungen Frau in Freiburg sind gerade am Freiburger Landgericht die Urteile gesprochen worden. Die meisten der 11 Angeklagten wurden zu Haftstrafen verurteilt. Das Strafmaß reicht bis zu 5,5 Jahren Gefängnis. Dieses eine aktuelle Meldung, Pater Nicodemus Schnabel. Ein Beispiel natürlich auch, dass es in einer Gesellschaft immer auch die düsteren Seiten gibt, die Sie von Ihrem Beruf her wie intensiv ausleuchten und auch ausleuchten müssen?
Naja, also ganz intensiv. Ich meine, ich bin ja Seelsorger und gerade in Jerusalem, wir sind einfach ein Pilgerort, wo sehr, sehr viele Menschen Beichtgespräch suchen, Seelsorgespräch. Oft kommen da Themen auf den Tisch, die jahrzehntelang Menschen belasten, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Und auch in Berlin, meiner Zeit im Auswärtigen Amt, war ich ja auch Aushilfspriester und war da sehr viel im Beichtstuhl und habe da auch sehr, sehr viel mitbekommen. Also sage ich mal...
Welche Themen sind das?
Naja, schon die Untiefen, also die einfach Menschen beschäftigen. Sag mal, Momente, wo Leben gescheitert ist, wo man betrogen hat, wo man Intrigen gesponnen hat, wo man einfach das Leben anderer Menschen zur Hölle gemacht hat. Sag mal, das ist so, sag mal, wo man sich schuldig gemacht hat. Es gibt aber natürlich auch ein ganz großes Thema, ist natürlich Erfahrung von Missbrauch. Und jetzt meine ich gar nicht unbedingt den, der mal Kirche verbindet, der von der Kirche selbst, sondern gerade im familiären Bereich, Umfeld, Gewalterfahrung auch da. Also, sag ich mal, hinter vielen Fassaden in Deutschland sieht es schlimm aus.
Was Missbrauch angeht, ein großes, gewaltiges, schlimmes Thema auch für die katholische Kirche. Wir hatten vor 2 Wochen den Freiburger Erzbischof Stefan Burger zu Gast, der auch versucht, Dinge, die da passiert sind, aufzuklären, sehr, sehr spät. Wie ist das bei Ihrem Orden? Gibt es da auch Missbrauchsfälle in größerem Umfang?
Wir sind ja ein sehr dezentraler Orden. Ich kann jetzt nur für mein Kloster sprechen, wir haben das nicht. Was aber auch daran liegt, wir haben keine Schule, wir haben das Studienjahr. Also das heißt, wir haben überhaupt keinen Kontakt zu Minderjährigen. Es gibt natürlich aber andere Klöster, die Schulen hatten. Ich bin jetzt aber auch nicht total abgedreht. Ich glaube, in den USA gab es einige Klöster. Ich glaube, es gibt keinen Orden, der nicht irgendwie betroffen ist und solche Fälle hat. Die gehören natürlich aufgeklärt, klar, die gehören schonungslos auf den Tisch. Und zwar einfach um den Menschen, der den Unrecht geschehen ist, wo Seelen zerstört wurde, dass irgendwie noch eine Form von Recht, Wiedergutmachung, Anerkennung da folgt, ohne Frage.
Wobei, das ist ja der zentrale Vorwurf auch an den Vatikan und die katholische Kirche, dass man viel zu zögerlich in der Aufklärung vorgegangen sei und versucht habe, intern es irgendwie zu regeln, inklusive auch unter den Teppich zu kehren, Dinge, die eigentlich vor Gericht gehörten.
Also ich glaube, es ist ein Grundphänomen, was ich sehe. Ich glaube, dass Kirche sich schwer damit tut, zuzugestehen, dass wir auch ein richtig sündiger Haufen sind. Wir sind einfach, ich sehe die Spannung, dass wir sagen, es geht tatsächlich um Gott zu, es geht um das Schönste, es geht darum, dass wir eigentlich mit den Menschen, ja, sag mal, wie Marcel Reich-Ranitzky es mal gesagt hat, ne, Literatur gibt 2 Themen, Liebe und Tod, alles andere ist Mumpitz. Und genau das machen wir eigentlich als Kirche, dass wir sagen, bei uns geht es um Liebe und Tod. Es geht wirklich um die richtig großen Dinge und nicht um den Mumpitz. Und dass wir, sage ich mal, bei allem dem, was richtig schön und gut ist, aber trotzdem irgendwie meinten, wir müssen irgendeine Fassade aufrechterhalten, statt zu sagen, ich glaube, das gehört zu einer Ehrlichkeit, Mut zur Schwäche, Mut zu sagen, wir sind ein armseliger Haufen mit Strukturproblemen, mit Problemen von missbräuchlichen Strukturen, von Verschweigen, von und allem, das gehört auf den Tisch, weil ich finde, Wahrheit macht frei. Und wahre Stärke zeigt Schwäche.
Ein guter Grund zu feiern, das ist der Titel einer Sendung im ZDF. Und der Moderator dieser Feiertagssendung heißt Pater Nicodemus Schnabel. Pater Nicodemus, wie sind Sie zu dieser Ehre gekommen?
Ja gut, das weiß ich auch noch nicht genau, wie man da auf mich kam. Gut, ich hatte vorher schon immer mal wieder was in den Medien gemacht, hatte mit Markus Lanz zu Weihnachten immer eine Weihnachtsdoku und sag mal, die Produktionsfirma, die das gemacht hat, verantwortet auch, also ist vom ZDF mit dieser Sendung beauftragt, natürlich auch die Bischofskonferenz kannte mich. Und wie, also da kenne ich nicht alle Gründe. Fakt ist, ich wurde 2018 gefragt, ob ich nicht Lust habe auf dieses Abenteuer. Und ich muss sagen, es macht unglaublich Freude. Es ist eine ganz tolle Sendung, die eben auch zum sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt läuft. 17:45, also Vorabendprogramm.
An kirchlichen Feiertagen?
Genau, an denen, also es läuft viermal im Jahr. 6. Januar, Dreikönig, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, die nächste Sendung, 15. August und am 1. November, Allerheiligen. Sozusagen die nicht bundeseinheitlichen Feiertage, die katholisch sind. Und die ganze Sendung lebt eigentlich davon, dass ich nicht als Kirche der Welt erkläre, quasi als ob ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, wie Leben läuft, sondern ich will verstehen. Und ich will nicht nur verstehen, indem ich mich mit Leuten unterhalte, sondern dass ich mit anpacke. Aha. Das heißt, die Sendung lebt davon, dass ich tatsächlich ja wissen will, was bewegt die Menschen und dass ich verstehen will, was die Menschen umtreibt. Und dann, ja, oft gibt es dann auch Bezüge, wo ich sage, ja, das beschäftigt mich als Mönch eigentlich auch.
Sie waren beispielsweise auch in einer Pflegeeinrichtung, ich glaube in Würzburg.
Genau, richtig.
Was haben Sie da gesehen, erfahren, erlebt, gelernt?
Naja, da war zum Beispiel, das war die Sendung jetzt zum 6. Januar, kann man in der Mediathek, ZDF auch nachgucken, alle Sendungen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, diese Altenpflege, den Menschen, wenn Gott Mensch wurde in Jesus Christus, dann bedeutet Menschsein nicht eben, dass er Model wurde und schön und reich und sexy alles, sondern Menschsein gehört eben auch dazu, Verfall, Alter, Krankheit. Ja, und eben auch anpacken, wirklich dieses Körperliche und nicht eben dieses schöne Körperliche, sondern eben auch vielleicht dieses Herausfordern. Deswegen war ich tatsächlich in der Altenpflege und die alten Menschen haben tatsächlich auch eingewilligt im Vorfeld, das fand ich sehr, sehr stark, die gesagt haben, ja, ich möchte tatsächlich da voll dabei sein und ich darf auch, also ich durfte auch eine Dame wirklich waschen, die da auch das voll, die war sehr klar bei Kopf, die sagt, nein, machen Sie das gern mal und das war für mich schon sehr berührend. Dieses Zulassen der alten Leute, die ja Hilfe brauchen, dass so ein fremder Mensch in sie quasi in ihre Privatsphäre eindringt. Ja. Und umgekehrt natürlich auch dieses Dienen und auch zu spüren, das ist jetzt einfach kein Job, sondern das ist von einem Mensch zu Mensch Begegnung, die geht sehr tief. Und das war eine Sendung, gerade wenn Sie die ansprechen, die hat mich noch tagelang beschäftigt, das ging mir sehr tief und sehr nah.
Dann haben Sie in einer anderen Rolle was ganz anderes gemacht. Sie sind sozusagen mit einem bestimmten Trupp Menschen in die Unterwelt, in die Kanalisation runtergestiegen.
Genau, das war eine Allerheiligen-Sendung. 1. November war ich in der Augsburger Kanalisation, das war auch stark. Ich sag mal, da ist eben der Gedanke Allerheiligen, so unsere Heiligen, die Helden des Alltags. Aha. Und ich sag mal, wir kennen Städte immer nur überirdisch, aber alle Städte, auch Stuttgart, hat ja nochmal unterirdisch genauso eine große Stadt, nämlich das Kanalisationssystem. Und ohne die Kanalisation funktionieren würde, würden die Städte kollabieren. Die sind wichtig.
Klar.
Und das ist halt für mich, wo ich dachte, hey, als Seelsorger machst du eigentlich dasselbe.
Wo waren Sie da?
In Augsburg war das. Weil viele Menschen sehen ja nur die Fassade der Menschen. Und gerade als Seelsorger, sage ich mal, kenne ich oft auch, sag mal, das Innere und auch, sagen wir vielleicht auch den Seelenschmutz, der manche Menschen belastet. Und so wie die Kanalisation, diese Kanalarbeiter, die Kanalisation reinigen, so darf ich als Seelsorger auch mithelfen, dass Menschen ihren Seelenschmutz loswerden. Und dann irgendwie, das war so eine Sendung, wo ich zumindest sage, eigentlich sind wir Kollegen.
Und in beiden Fällen, das gilt für die alten Pflegerinnen und Pfleger, wie für die Menschen, die da in der Kanalisation arbeiten, Leute, die für unser Gemeinwesen enorm wichtig ist und längst nicht die gesellschaftliche Achtung erfahren, die ihnen eigentlich zusteht.
Absolut. Deswegen, also die Sendung lebt auch davon, dass ich nicht zu den Reichen, Schönen und Berühmten gehe, sondern eigentlich zu den wahren Helden unserer Gesellschaft.
Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Danke, es hat mir große Freude gemacht.
Eins gehört.